Ja, also nachträglich nochmal gute Wünsche zum neuen Jahr. Und wir wollen jetzt zum dem letzten unserer idealistischen Philosophen und zu seinen bildungstheoretischen bzw. pädagogischen Überzeugungen und Ansichten kommen. Sie werden sich daran erinnern, dass wir vor Weihnachten uns noch beschäftigt hatten mit der Hegelschen Psychologie, insbesondere aus der Enzyklopädie. Und der Leitgedanke war, dass Hegel auch dort in einer eher quasi empirischen Weise, also nicht mehr spekulativ, den Versuch unternommen hat, auch beim individuellen Bewusstsein, bei der individuellen Seele zu zeigen, dass sie gleichsam Sozialbeziehungen konstitutiv in sich aufgenommen hat. Indem wir jetzt zu Schelling kommen, über den ich später noch biografisch etwas sagen werde, kommen wir nach Hegel und Schelling zu dem dritten bedeutenden spekulativen Denker des deutschen Idealismus. Das ist also eine Philosophieströmung, die speziell so und in dieser Ausprägung eben nur im deutschsprachigen Raum entstanden ist. Manche neigen dazu, auch noch Immanuel Kant selbst zum Idealismus zu zählen. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Die idealistische Philosophie zeichnet sich im Grundsatz, wenn auch auf ganz unterschiedlichen Wegen, dadurch aus, dass sie anders als Kant eben keine Trennung zwischen Erkenntnisvermögen, moralischem Bewusstsein und empirisch erfassbarer Welt auf der einen Seite vornimmt, sondern die idealistische Philosophie ist darum bemüht, in unterschiedlichen Wegen die letztliche Einheit von Welt und Subjektivität zu erfassen, zu erdenken. Das führt dann nicht nur zu einem verschärften Nachdenken über das Wesen des Ichs und des Bewusstseins, sondern auch auf unterschiedlichen Wegen dazu, dieses Ich, genau, dieses Ich oder dieses Bewusstsein als ein, bitte? Ja, also das objektive Wissen, die letzte Einheit von subjektivem Bewusstsein und einem quasi göttlichen Weltgeist. Bei Hegel hatten wir gesehen, wie sich das historisiert, wie sich das in Interaktionsbeziehungen nicht auflöst, aber auf Interaktionsbeziehungen hingeht. Bei Schelling finden wir nun eine andere Perspektive. Ich will Ihnen das ganz kurz zitieren, wie sich das anhört. Das ist nun von Schelling, das System des transzendentalen Idealismus. Er beginnt zu definieren den Begriff der Transzendentalphilosophie. Zitat: Alles Wissen beruht auf der Übereinstimmung eines Objektiven mit einem Subjektiven, denn man weiß nur das Wahre, die Wahrheit aber wird allgemein in die Übereinstimmung der Vorstellung mit ihren Gegenständen gesetzt. Dann kommt der dritte Punkt. Im Wissen selbst, in dem ich weiß, ist Objektives und Subjektives so vereinigt, dass man nicht sagen kann, welchen von beidem die Priorität zukomme. Es ist hier kein Erstes und kein Zweites. Beide sind gleichzeitig und eins. Ich lese Ihnen das nur vor, um Ihnen einen Geschmack von der Form dieses Denkens zu geben. Ein Denken, das dann darauf hinzielt, ebenfalls noch aus der Vorrede zum System des transzendentalen Idealismus. Das höchste Ziel in der Erkenntnis, sich selbst ganz Objekt zu werden. Jetzt wird also die individuelle Form, die wir sind, dass wir uns selbst erkennen, das überträgt er nun auf die Natur. Das höchste Ziel, sich selbst ganz Objekt zu werden, erreicht die Natur erst durch die höchste und letzte Reflexion, welche nichts anderes als der Mensch oder allgemeiner das ist, was wir Vernunft nennen, durch welche zuerst die Natur vollständig in sich selbst zurückkehrt und wodurch offenbar wird, dass die Natur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Intelligentes und Bewusstes erkannt wird. Also Identität von Subjekt und Objekt. Man wird später in den Schriften des jungen Karl Marx eine ähnliche Bestimmung finden, dass im Menschen die Natur sich selbst erkennt. Ich lasse das mal dahingestellt. Ich gehe jetzt auch noch nicht auf die Biografie von Schelling ein, sondern setze noch mal dort ein, wo wir im letzten Semester schon bei Humboldt und bei Schleiermacher gewesen sind, bei einer Diskussion, die sehr viel mit den gegenwärtigen Erörterungen und politischen Debatten um die Universitätsreform zu tun hat. Da will ich Ihnen noch einige Zitate vorlesen, in denen dann neben Schleiermacher auch Schelling vorkommt. Also, die Universität, so wie wir sie bis Bologna gekannt haben, ist in den deutschen Ländern, das hatte ich erzählt, mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden als Wille, Preußen zu reformieren, im Gegenzug gegen die napoleonische Besatzung. Die Universitätsneugründer, zu denen Schleiermacher und Schelling gehörten, konnten da an eine Schrift ihres Vorgängers und des Gründers dieser Art von Philosophie, Immanuel Kant, anschließen, der im Jahr 1798, also Kant, in Königsberg eine sehr interessante Schrift publiziert hat unter dem Titel Der Streit der Fakultäten, in der sich Kant mit der Frage auseinandergesetzt hat, warum eigentlich die juristische, die medizinische und die theologische Fakultät die oberen Fakultäten heißen, während die artes liberales im Mittelpunkt, also die Mathematik, die Philologien, die Geschichtswissenschaft, die unteren Fakultäten heißen. Kant kommt zu dem Schluss, dass die wissenschaftlichen Disziplinen Juristerei, Medizin und Theologie anwendungsbezogene Wissenschaften sind, denen es jeweils um das menschliche Wohlbefinden, um das Heil geht. Also in der Medizin das körperliche Heil, in der Theologie das Seelenheil und in der Juristerei also das bürgerliche Heil. Und nun ist er der Meinung, dass diese anwendungsbezogenen Fächer keine wahre wissenschaftliche Autonomie gewährleisten können, weil es da immer um diese bestimmten heilsamen Zwecksetzungen geht. So kommt er dann am Ende dieser Schrift zu dem Schluss, dass eigentlich die Philosophie, die Geschichte und die Mathematik als die obere Fakultät gelten müsste und die anwendungsbezogenen als die unteren. Und er führt zugleich ein Autonomieprinzip für die Hochschule ein, dass nämlich nur Gelehrte beurteilen können und dass nach Möglichkeit die Universität nicht politischen oder bürgerlichen Zwecksetzungen ausgesetzt sein soll. Davon beeinflusst haben in den Jahren zwischen 1802 und 1810 Professoren und Denker wie Fichte in Berlin, Schleiermacher in Berlin, Schelling zeitweise woanders, verschiedene Denkschriften publiziert, wieder in eine neue, unabhängige, wahrhaft autonome Universität zu konzipieren sei. Wenn wir darüber reden, sprechen wir immer von der Humboldt-Universität, aber die anderen haben da sehr wohl auch mitgewirkt, nicht zuletzt Schelling mit einer Schrift über die Methode des akademischen Studiums Und auch denen ist es damals schon um ein Thema gegangen, das heute in der Auseinandersetzung um die Wissenschaftspolitik und die Bologna-Reform sehr wesentlich ist, nämlich die Frage nach der Autonomie der Wissenschaft und der Autonomie der Universität. Und Schelling, damals, wie alt war er, lassen Sie mich nochmal nachgucken, damals in seinen 30er Jahren, befürchtet, dass die neu entstehende bürgerliche Gesellschaft mit ihren Interessen, auch ihren ökonomischen Interessen, Einfluss auf die Wissenschaft nimmt. Zitat: Wenn die bürgerliche Gesellschaft uns großenteils eine entschiedene Disharmonie der Idee und der Wirklichkeit zeigt, so ist es, weil sie vorläufig ganz andere Zwecke zu verfolgen hat, als aus jener hervorgehen, nämlich aus der Idee, und die Mittel so übermächtig geworden sind, dass sie den Zweck selbst, zu dem sie erfunden sind, untergraben. Also, das ist fast so etwas wie eine vorweggenommene Kritik der instrumentellen Vernunft. Und Schelling weiß, wovon er spricht, wenn er meint, bürgerliche Gesellschaft, das ist nicht mehr die alte Adelsgesellschaft, sondern eine wesentlich auf ökonomischem Wettbewerb beruhende bürgerliche Gesellschaft von Eigentümern. Also das heißt, über Kant hinaus, dem vor allem der Einfluss eines aufgeklärten Absolutismus auf die Wissenschaft Sorgen bereitet, sieht nun Schelling nur wenige Jahre später, 1802, nicht mehr politische Herrschaft, sondern aus der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft erwachsende Konflikte als für die Wissenschaft und Wahrheitssuche freiheitsbedrohend an und plädiert daher zwar für eine staatliche Finanzierung der Universitäten, lehnt aber jede weitere Verantwortung der Gesellschaft im Blick auf die Universitäten ab. Ein radikaler Vertreter der akademischen Selbstverwaltung. Und Schelling, wie gesagt, auf die Biografie gehen wir noch ein, begründet dies aus einer idealistischen Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die ihrer empirischen ökonomischen Zwecke wegen keine, Zitat, wahrhafte innere Identität, man kann auch sagen Harmonie, herstellen könne. Diesem Umstand entspricht der Staat, wie er damals bestand, in seiner Wirklichkeit, als er aus Gründen der Aufrechterhaltung von Herrschaft, ebenfalls auf Arbeitsteilung und Isolation, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft herrschen, setzen muss. Zitat: Der Staat hat zur Erreichung seiner Absichten Trennungen nötig, nicht die in der Ungleichheit der Stände bestehende, sondern die weit mehr innerliche, durch das Isolieren und Entgegensetzen des einzelnen Talents, die Unterdrückung so vieler Individualitäten, die Richtung der Kräfte nach so ganz verschiedenen Seiten, um sie zu desto tauglicheren Instrumenten für ihn selbst zu machen. Also der junge Schelling kritisiert nun den Staat der bürgerlichen Gesellschaft, dass er die radikal unterschiedlichen Ausprägungen von Individualitäten, so dass er die einerseits voneinander trennt, die Menschen auch mit ihren Begabungen und Talenten in sich selbst isoliert, um sie damit auf ein funktionierendes Staatswesen hin abzurichten. Und mit dieser Meinung widerspricht Schelling massiv jeder anderen Funktion der Universität. Seiner Meinung nach kann es nur um Wissen und Entfaltung der Talente gehen. Er widerspricht also anderen Funktionen wie der Erteilung von Reputation. Er ist dagegen, dass Studierende ihre Zeit mit sinnlosem Müßiggang verbringen. Aufgaben und Ziel von Universitäten und Akademien kann nach Schelling lediglich die Wissenschaft selbst sein als ein Selbstzweck. Wer an anderem interessiert ist, sollte diesen Institutionen fernbleiben. Es soll auf Akademien, Zitat, nichts anderes gelten als die Wissenschaft und kein anderer Unterschied sein, als welchen das Talent und die Bildung macht. Wer seinen Fleiß und seine auf die Wissenschaft gerichtete Absicht nicht beweisen kann, soll entfernt werden. Also auch damals gab es schon die Klagen über das lasterhafte und müßige Studentenleben, wobei Sie wissen müssen, das ist damals wirklich radikal. Ich hatte da im letzten Semester oder im vorletzten, als wir über Humboldt gesprochen haben, darauf hingewiesen, wie radikal andere Umstände hatten. Heute zielen wir darauf, dass etwa 40% eines Jahrgangs die Universitäten besuchen werden. Damals, zu meiner Zeit, waren es 5%, also als ich Abitur gemacht habe, Ende der 60er Jahre, 1802, 1805 waren das vielleicht in ganz Preußen 5000 Leute, also verschwindend gering. Aber schon damals und auch im Mittelalter vorher, die Studenten hatten ihre eigene Subkultur und haben häufig nicht so studiert, wie sie das wollten. Weiß nicht, hat irgendjemand von Ihnen zufällig über die Weihnachtszeit diese Verfilmung von den Buddenbrooks gesehen im Fernsehen? Da gibt es so eine Szene, wo jemand, der sich selbst immer wieder als Bummeland kennzeichnet, also vor anderen jungen Kaufleuten prahlt, er würde doch viel lieber auf die Universität gehen, man kann spät aufstehen, geht in die Vorlesung und hört sich das an. Das ist doch, sei ein künstlerisches Leben. Und dann sagen die anderen jungen Kaufleute, ja, aber der Professor singt nicht, der hält doch einen Vortrag. Und der Bummeland, also Christian Buddenbrook, Universität. Also wie gesagt, das war immer schon ein Verdacht, den teilte auch schon Schelling. Er will also, obwohl er, ich werde das gleich noch erklären, ganz geistesaristokratisch ist, schon so etwas wie ein Leistungsprinzip einführen. Aus dieser rein leistungsbezogenen, letztlich meritokratischen Haltung heraus gelangt Schelling zu der Überzeugung, dass nun der demokratische Gedanke, wie wir das immer diskutieren, dem Wesen der Wissenschaft zuwiderläuft und dass ihre sachliche Verfasstheit keinem anderen als einem aristokratischen Prinzip genügen kann. In der Wissenschaft sollen nur die das Sagen haben, die in gewisser Weise auch die Wahrheit innehaben. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts nimmt also Schelling studentische Lebensformen mit all ihren jugendtypischen Entgleisungen als auch die ökonomische Vernutzung der Universitäten aufs Korn. Seine besondere Polemik gilt jenen, Zitat, sich vordrängenden Schwätzern, die den wissenschaftlichen Stand durch kleine Arten von Industrie entehren. Also was heute, würde ich jetzt sagen, so in ist, also dass an der Universität auch, ja, voll, also dass Firmen oder so gegründet werden, da wäre er sicher ganz dagegen gewesen. Daher kann nur gelten, das Reich der Wissenschaften ist keine Demokratie, noch weniger Ochlokratie. Ochlokratie ist ein griechischer Ausdruck, heißt so viel wie die Herrschaft des Pöbels, sondern Aristokratie im edelsten Sinne. Und damit plädiert Schelling nicht für besondere positive Schutzmaßnahmen für wissenschaftliche universitäre Veranstaltungen, sondern nur dafür, die Bildung von Talenten und das Streben nach Wissen keiner anderen Maßgabe zu unterwerfen. Eine Wissenschaft, so meint er, die sich selbst in ihren Freiräumen überlassen bleibt, wird ihre Erfolge von selbst erzielen, Zitat, das Vermögen zu Ideen verschafft sich von selbst die oberste und entschiedenste Wirkung. Und das sollen die Universitäten institutionell umsetzen. Nun hat er einen Gegenpol gehabt, einen Kontrahenten, nämlich den von uns schon behandelten Schleiermacher. Und nur um so die unterschiedlichen Ausformungen klarzumachen, will ich das auch noch erläutern. Wir haben also Schelling in seinen 30er Jahren, das aristokratische Prinzip der Wissenschaft aus ihrer Entgegensetzung zu den Sphären von bürgerlicher Gesellschaft und herrschaftlichem Staat gewinnt und, bezogen auf die innerliche Struktur des wissenschaftlichen Diskurses das Gewinnen von Erkenntnis als Leistung der Besten ansieht, Aristokratie, orientiert sich sein Zeitgenosse, der Theologe, Religionsphilosoph und Pädagoge Friedrich Daniel Schleiermacher, nun nicht so sehr am Begriff der Wahrheit, sondern am Prozess des wissenschaftlichen Verfahrens und gelangt damit, anders als Schelling, zu der Überzeugung, dass die Wissenschaft in ihrem Verfahren wesentlich demokratisch sei und daher in ihrem forschenden Vollzug so gut wie in der wissenschaftlichen Lehre auf Freiheit im vollen Sinn eingestellt sein müsse. Diese Überzeugung, die Schleiermacher im Nachgang zu Kants Überzeugung, dass nur Wissenschaftler Wissenschaftler beurteilen können, in detaillierten Überlegungen zur politischen Verfasstheit von Universitäten und Fakultäten entfaltet, in der er, wie der geistesaristokratische Schelling, vor allem den Einfluss des Staates auf den wissenschaftlichen Prozess selbst abwehren will. Wenn überhaupt, so Schleiermacher, der Staat in Universitäten mitregieren soll, dann nur dort, wo es um seine den Universitäten überlassene Besitztümer geht, also um die materielle Basis des Lehr- und Forschungsbetriebes, Grundstücke und Gebäude. In dieser Perspektive sind dann hierarchische Beziehungen zwischen dem Staat und der Wissenschaft akzeptabel. Nicht jedoch nach Schleiermacher dort, wo die Wissenschaft und die Wissenschaftler, das darf man jetzt schon sagen, weil 1805 gab es noch keine, kaum noch Wissenschaftlerinnen an den Universitäten, ihrem ganz eigenen Geschäft nachgehen, nämlich der kollektiven Suche nach Erkenntnis und Wahrheit. Denn, Zitat, alles Übrige jenseits der kollektiven Suche nach Erkenntnis und Wahrheit, alles Übrige ist Vormundschaft, welche nur in der Kindheit der Wissenschaft an ihrer Stelle sein kann und gegen welche die natürliche Widersetzlichkeit umso stärker sein muss, je mehr die Universität ihre Mündigkeit fühlt und zu festen Ansichten und einem gründlichen Stil ihres Lebens gelangt ist. Was aber die Formen betrifft, immer noch Schleiermacher, unter welchen sie, die Wissenschaft, öffentlich auftritt und ihre Rechte und Ordnungen bildet, so ist die wissenschaftliche Gesinnung 1806 unserer Zeit durchaus demokratisch und das Bewusstsein lebendig, dass alle wissenschaftlichen Männer dem Geiste nach einander gleich sind und die Geschäfte eines jeden gleich wesentlich dem Ganzen angehören. Je mehr also die Verfassung der Wissenschaft sich frei gestalten kann, umso demokratischer wird sie sich bilden. Und dabei ist nun Schleiermacher natürlich Realist genug, um zu akzeptieren, dass die nach außen gekehrte, gleichsam ritualisierte Verfassung der Universitäten und der Wissenschaft dieser demokratischen Gesinnung eine monarchische Form annehmen kann, wobei diese monarchische Form die eines die Universität und die Fakultät nach außen hin repräsentierenden Primus inter pares eines Ersten und dergleichen ist. Und das waren früher an den alten Universitäten, wenn Sie das noch wissen, das waren die Rektoren. Das gibt es heute nicht mehr. Was es heute gibt, auch wenn Sie sich unsere Universität ansehen, das sind sehr starke Präsidenten, die sehr viel mehr exekutive Rechte in der Steuerung, in der Finanzierung etc. etc. haben, als das jemals mit den Rektoren gewesen ist. Anders als Schelling, der aus dem Ergebnis gewonnener Erkenntnis eine Hierarchie und Rangfolge auch innerhalb der Wissenschaft und der Wissenschaftler ableitet, orientiert sich Schleiermacher nicht am Erkenntnisideal und am Produkt der Wissenschaft, sondern an ihrem sich nur intersubjektiv vollziehenden Prozess, Zitat, so ist, ich habe es zitiert, die wissenschaftliche Gesinnung unserer Zeit ihrer Natur nach durchaus demokratisch und das Bewusstsein lebendig, dass alle wissenschaftlichen Männer dem Geiste nach gleich sind. Es ist also, so könnte man das paraphrasieren, die wissenschaftliche Haltung, das Vorurteilslose aus gemeinsamen Sach- und Fachkenntnissen basierender Erörtern und Untersuchen streitiger und unklarer Sachverhalte von Problemen, Fragen und Rätseln, die das Wesen des wissenschaftlichen Forschens ausmachen, eines Forschens, das auf Behauptung und Widerspruch angewiesen ist. Die grundsätzliche Gleichheit der an diesem Prozess Beteiligten ist es denn auch, die die Wissenschaft zum Inbegriff einer demokratischen Lebensform macht. Also, Aristokratie nach außen, wie Schelling meinte, und Egalität nach innen, so Schleiermacher, machen in den idealistischen Entwürfen die Eigentümlichkeit der Wissenschaft aus. Die wissenschaftliche Haltung selbst aber, das Suchen nach Wahrheit, bildet nun nach Schleiermacher auch charakterlich. Die Suche nach Wahrheit befreit, wie er meint, Zitat, befreit vom Dienst jeder Autorität. Und so war Schleiermacher bereits 1808 der Überzeugung, dass eine an kollektiver Wahrheitssuche ausgerichtete Lebensform wie die Universität zu demokratischen und autoritätskritischen Charakteren führt, weshalb er sich 1808, und auch da können Sie die Fallhöhe im Blick auf Bologna sehen, weshalb er sich gegen jeden Zwang und auch gegen jede Reglementierung des Studiums aussprechen sollte, Zitat, indem man lediglich durch die Erkenntnis und durch kein anderes Mittel auf ihn, also auf den studierenden Jüngling, damals gab es noch keine Frauen an den Universitäten, wirkt, indem man schon die Kraft in ihm voraussetzt, welche ihn entbindet, irgendeiner Autorität zu dienen, als nur insofern sie sein eigenes erkennen wird und also aufhört, Autorität zu sein. Also wer Kenntnisse sich aneignet, so dass sie zu seinem eigenen erkennen werden, ist diese Wissenschaft keine äußere Autorität mehr. Schleiermachers Idee einer Bildung zur Freiheit durch Wissenschaft ist also alles andere als naiv. Ihm ist durchaus bewusst, dass nicht alle Studenten, so ist das damals noch nicht Studierende, im selben Maß wissenschaftlich und charakterlich nicht gleich begabt sind. Mehr noch, dass sie wahrscheinlich in ihrer überwiegenden Mehrheit es gar nicht sind. Und gleichwohl plädiert er dafür, sie als gleich zu behandeln. Sogar dann, wenn sich, wie Schleiermacher meint, in diesen Studenten keine höhere Kraft rege, so würden sie doch durch eine Bildung zur wissenschaftlichen Freiheit, wir sprechen heute von universitärer Sozialisation, zu in jeder Hinsicht loyalen und tugendhaften Staatsbürgern gebildet. Das aber setzt für wissenschaftliche Mehr- oder auch Minderbegabte eine Form des Studiums voraus, die dem Gedanken der akademischen Freiheit folgt. Und das heißt, auf jede disziplinarische Gängelung der Studenten im Bereich der Sitten, aber auch des Studiums verzichtet. Zitat, so hängt dieser Teil der studentischen Freiheit innig zusammen mit unserer nationalen Ansicht von der Würde der Wissenschaft. Und es müsste uns unmöglich sein, diejenigen anders zu behandeln, welche wir für bestimmt halten, Wissende zu werden. Guter Rat darf nicht fehlen und die Einrichtung der Universitäten gibt Veranlassung genug, ihn zu erteilen, aber auch die mindeste Spur von Zwang, jede noch so leise, bewusste Einwirkung einer äußeren Autorität ist verderblich. Denn je mehr sich der Geist der Wissenschaft regt, desto mehr wird sich auch der Geist der Freiheit regen. Und sie werden sich nur in Opposition stellen gegen die ihnen zugemutete Dienstbarkeit. Und Schleiermacher postuliert an dieser Stelle eine nationale Ansicht, das hatte damals noch nicht diesen unguten Ruch wie heute, von der Würde der Wissenschaft, einer freien Wissenschaft, ohne dabei jedoch auch nur im geringsten von der Warnung abzulassen, dass jede äußere Autorität diesem Geist verderblich sei, und dabei jede zugemutete Dienstbarkeit zu verurteilen. Also soweit zwei Stimmen aus den Gründungsjahren der klassischen deutschen Universität, Schleiermacher, und ich habe angefangen mit Schelling. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass Schelling eher einem platonischen, geistesaristokratischen Ideal anhängt, weil er sich am Ergebnis des Erkenntnisprozesses orientiert, während Schleiermacher sich mehr am Erkenntnisprozess selbst und am Forschungsprozess orientiert und er dort mehr zu einer, wie wollen wir sagen, demokratischen Perspektive kommt. Sie haben in diesen letzten Äußerungen gehört, das ist da schon eine Kritik, und das haben wir schon bei Schiller gehört, also an Staat und Gesellschaft gibt. Und das finden Sie bei all diesen idealistischen Philosophen, so auch bei Schelling, zu dem ich jetzt als nächstes ein paar biografische Angaben machen will. Das habe ich mir jetzt im Wesentlichen aus Wikipedia herausgezogen. Wenn Sie es nachlesen wollen, ist es wirklich ein sehr guter Artikel. Also, der wird im Januar 1775 in Leonberg in Württemberg geboren und stirbt hochbetagt für seine Zeit im Alter von fast 80 Jahren bei einem Kuraufenthalt in der Schweiz in Bad Ragaz. Wie auch andere entstammt er einer schwäbischen Pfarrersfamilie und er wächst in einem Elternhaus auf, das stark protestantisch und pietistisch geprägt war, zum Teil eine Frömmigkeit, die durchaus auch mystische Bezugspunkte hat. Der junge Schelling ging zunächst in Nürtingen auf eine Lateinschule, dann auf eine evangelische Klosterschule, wo er war schon sehr jung, sehr begabt, mit älteren Schülern bald neben Griechisch und Latein auch Hebräisch, Arabisch und neuere Sprachen gelernt hat. Also der war so ein richtiges Lerngenie wurde schon im Alter von 1790, da war er dann 15 Jahre alt, in das berühmte evangelische Stift in Tübingen, also so eine protestantische, ein protestantisches Elite-Internat, würden wir heute sagen, geschickt, wo er zusammen, und das war ein wichtiger Freundschaftsbund, gemeinsam mit dem jungen Hegel und dem Dichter Friedrich Hölderlin zusammen studiert hat. Und ich hatte schon bei Hegel erzählt, dass für diese jungen Leute die Ereignisse der Französischen Revolution 1789 sehr prägend gewesen ist. Und so hat dann Schelling in den Jahren 1796, 1797, damals war er also 20 Jahre, eine Schrift verfasst, die in der Folge bezeichnet wurde als ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus, in dem sie sowohl massive Argumente einer Staatskritik finden, als auch den Wunsch nach einer Gesellschaft, in der die Trennungen der bürgerlichen Gesellschaften irgendwie aufgehoben sind. Also, wenn er 1775 geboren ist, dann war er 1789, 14, und die Französische Revolution war ein prägendes Ereignis. Die biografische Forschung über diese drei Denker teilt uns mit, dass die nun also im Garten dieses Stifts in Tübingen einen Freiheitsbaum aufgepflanzt haben, den sie dann also umtanzt haben. Später waren sie alle sehr ernüchtert von der Französischen Revolution. Aber ich habe Ihnen auch erzählt, Hegel hielt den Grundentscheidungen der Revolution, obwohl er später politisch konstitutioneller Monarchist gewesen ist, immer die Treue. Aber das hat sich dann, wenn ich es sagen darf, bei Hegel so ein bisschen verspießert. Also er hat dann es dabei belassen, an jedem 14. Juli ein Glas Wein auf die Französische Revolution zu trinken. Und sonst hat er sich seine weiteren Gedanken gemacht hat. Nun, also darauf gehe ich nicht ein. Schelling setzt sich dann mit verschiedenen anderen Denkern auseinander. Ihn interessiert das Problem, das auch Fichte immer thematisiert hat, wie das absolute Wissen mit dem individuellen Ich zusammenhängt. Was heißt hier unbedingtes Wissen? Und er ist der Philosoph, der von all diesen Denkern sich am ehesten mit Natur und Naturwissenschaft und mit Ästhetik zusammen auseinandergesetzt hat. 1798, jetzt ist er 24, tritt er dann einige Reisen an und kommt in Kontakt mit den Frühromantikern Schlegel, Schleiermacher, Novalis und andere und wird 1789 mit nur 23 Jahren mit der Unterstützung des damaligen Weimarer Ministers Goethe zum außerordentlichen Professor an die Universität Jena berufen. Da entstehen dann seine ersten Systeme. Da setzt er sich mit spekulativer Physik auseinander, trennt sich von Fichte, der dort auch gelehrt hat und der dann gehen musste, arbeitet ab 1802 mit Hegel zusammen, interessiert sich mehr und mehr für die Natur. 1802, 1803 hält er dann Vorlesungen zur Methode des akademischen Studiums und will sowas wie eine einheitliche Grundlage des Lernens und des Studierens schaffen. 1803 wird er nach Würzburg berufen, wo er sich jetzt schon mehr für Religionsphilosophie interessiert. Er geht 1806 nach München, tritt in den bayerischen Staatsdienst ein und bleibt dort bis 1820. Auch da Kontakte und Auseinandersetzungen mit Philosophen, die sich eher mit mystischen Themen beschäftigt hat. Dann ist er mal wieder nicht an der Universität, betreibt Geschichtsphilosophie, ist in den Jahren 1820 bis 26 Honorarprofessor ohne feste Lehrverpflichtung in Erlangen und wird 1827 nun als ordentlicher Professor an die neue Münchner Universität berufen, wo er bis 1841 Vorlesungen hält. Da hat er dann auch vielfältige Kontakte und schließlich im Jahr 1841 wird er nun nach Berlin berufen. Fichte lebte nicht mehr, Hegel lebte nicht mehr, Schelling war der letzte Überlebende dieser Generation der Idealisten und er war inzwischen alles andere als ein Revolutionär, sondern, so sagt man, ein eher konservativer Denker. Und seine erste Vorlesung in München als Religionsphilosoph, der sich kritisch mit seinem früheren Freund Hegel auseinandergesetzt hat, galt er als Berühmtheit. Die Antrittsvorlesung am 15. November 1841 war von unglaublich vielen Leuten erwartet worden. Die berühmtesten Leute haben dazu gehört, obwohl die Vorlesung selbst dann viele enttäuscht hat. Wer war dort? Wer hat da gehört? Schellings erste Vorlesung, der russische Anarchist Bakunin, der spätere protestantische Theologe und Philosoph Kierkegaard. Friedrich Engels hat sich diese erste Vorlesung angehört, Leopold von Ranke, Alexander von Humboldt und so weiter und so fort. Die Enttäuschung war groß, weil das war zwar alles sehr gedankenreich, aber eben nicht sehr eingängig. Im Sommer 1854 kurt er dann, ich hatte es gesagt, in Bad Ragaz, wo er 1854 Er stirbt, also wenn Sie jemals der Weg in die Schweizer Alpen nach Graubünden führt, also da kann man da mal aussteigen und sich das dort auf dem Friedhof ansehen. Die anderen großen Denker, Hegel und Fichte, die liegen auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Nun, was an ihm noch interessant ist, dass er eine sehr emanzipierte, unabhängige Frau gehabt hat, eine Frau namens Caroline Schelling, die 12 Jahre älter als er gewesen ist, und sie hat sich seinetwegen von dem Germanisten, so würden wir heute sagen, August Wilhelm Schlegel scheiden lassen, und sie war für ihn eine wesentliche Begegnung, die für ihn auch existenziell bedeutsam geworden ist. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich will auch nicht weiter auf seine philosophischen Überlegungen eingehen. Das werden wir in der Folge noch machen. Wie gesagt, im Unterschied zu Leuten wie Hegel und Fichte interessiert sich Schelling vor allem für Ästhetik, Natur und Religion. All das ausgehend von einem solchen idealistischen Begriff des Wissens. Und ich beginne jetzt damit, dass ich Ihnen aus den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums ein paar Absätze vorlese. Dabei zitiere ich aus Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Ausgewählte Schriften, Band 2, das ist diese Suhrkamp-Ausgabe, Band 2, 1801, 1803, Frankfurt am Main, 1900 85, also für heute noch die ersten Seiten aus der Methode des akademischen Studiums. Und das waren so Schriften, Vorüberlegungen zu den genannten Universitätsgründungsschriften. Zitat in dem angegebenen Band, Seite 171. Wenn das Wissen überhaupt an sich selbst Zweck ist, so müsste es noch viel mehr und im vorzüglichsten Sinne von demjenigen Wissen gelten, in welchem alles andere eins und welches die Seele und das Leben von ihm ist. Und das soll heißen die Philosophie. Und deswegen fragt er, und insofern haben wir hier ein bildungstheoretisches oder pädagogisches Thema, kann Philosophie erlernt? Kann sie überhaupt durch Übung, durch Fleiß erworben werden? Oder ist sie ein angeborenes Vermögen, ein freies Geschenk und durch Schickung verliehen? Dass sie, die Philosophie als solche, nicht gelernt werden könne, ist in dem Vorhergehenden schon enthalten. Nur die Kenntnis von ihren besonderen Formen lässt sich auf diesem Weg erlangen. Er scheint also zu meinen, dass die Fähigkeit zum spekulativen Denken etwas ist, das man hat oder das man nicht hat, wobei er natürlich kein Differentialpsychologe gewesen ist. Jenes soll aber bei dem Studium der Philosophie außer der Ausbildung des nicht zu erwerbenden Vermögens das Absolute zu fassen, das ist das, was er als Wurzel, als zentrales Motiv hinter den philosophischen Köpfen sieht. Also das Vermögen, den Willen, das Absolute zu fassen, mit beabsichtigt werden. Wenn gesagt wird, dass Philosophie nicht gelernt werden könne, so ist die Meinung nicht, dass deswegen nun jeder sie ohne Übung besitze und dass man etwa ebenso von Natur philosophieren könne, als man sich von Natur besinnen oder Gedanken verbinden kann. Also das ist interessant. Einerseits bestreitet er dass die Philosophie gelernt werden kann, aber andererseits scheint er jetzt auch zu bestreiten, dass das irgendwie so eine allgemeine menschliche Begabung ist. Wie löst man das? Immer noch Seite 171. Die meisten derjenigen, welche gegenwärtig in der Philosophie urteilen oder gar sich einfallen lassen, eigene Systeme auf die Bahn zu bringen, könnten sich von diesem Dünkel schon durch die Kenntnis des zuvor gewesenen sattsam heilen. Es würde dann seltener geschehen, was so sehr gewöhnlich ist, dass man zu Irrtümern, die man schon abgelegt hat, durch seichtere Gründe, als welche man selbst dafür zu haben glaubte, bekehrt werden soll. Seltener, dass jemand sich überredete, mit ein paar Wortformeln den Geist der Philosophie zu beschwören und die großen Gegenstände derselben zu fassen. Also, was kann man nun doch lernen? Seite 172. Das, was von der Philosophie nicht zwar eigentlich gelernt, aber doch durch Unterricht geübt werden kann, ist die Kunstseite dieser Wissenschaft oder was man allgemein Dialektik nennen kann. Ohne dialektische Kunst ist keine wissenschaftliche Philosophie. Und da müssen Sie jetzt nicht an Hegel oder Marx oder Engels denken. Dialektik soll hier heißen, wenn ich es richtig sehe, streitig zu argumentieren, sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen, argumentativ, debattierend. Ohne dialektische Kunst ist keine wissenschaftliche Philosophie. Schon ihre Absicht, alles als eins darzustellen und in Formen, die ursprünglich dem Reflex angehören, dennoch das Urwissen ausdrücken, ist Beweis davon. Da hat man wieder so dieses platonische Moment, ist die Rede von einem Urwissen. Es ist dieses Verhältnis der Spekulation zur Reflexion, worauf alle Dialektik beruht. Nun wird es natürlich sehr philosophisch, weswegen ich das ein wenig übergehe. Er denkt dann über das nach, worum es der Philosophie gehen soll, nämlich das Absolute und dessen inneres Wesen. Was ist das? Die ewige Ineinsbildung des Allgemeinen und des Besonderen. Also da haben Sie auch wieder so eine typische idealistische Philosophem. Und wie man dazu kommt und wie dazu Leute kommen, die nichts haben als, wie er sagt, einen dürren und unfruchtbaren Verstand. Also das sind die Leute, die sich nur an die Tatsachen halten, die nicht in der Lage sind, über das Ganze gewissermaßen zu spekulieren. Wobei, den kennen wir ja, den Begriff der Spekulation, den kennen wir von der Börse, den kennen wir aus der Philosophie. Der Begriff der Spekulation kommt aus dem lateinischen Speculum, heißt der Spiegel. Und also so in der philosophischen Begriffsgeschichte ist die Spekulation die Widerspiegelung der Verhältnisse des Absoluten im menschlichen Bewusstsein. Also wer nur an den Tatsachen klebt, der kann nicht philosophieren. Deswegen mögen diejenigen, denen nichts als ein dürrer und unfruchtbarer Verstand zuteil geworden ist, sich durch ihre Verwunderung schadlos halten, dass man zur Philosophie Einbildungskraft fordere. Also sich über die Tatsachen auch hinwegsetzen. Das wundert die trockenen Köpfe. Statt desjenigen, was allein so genannt werden kann, Philosophie, ist ihnen, den trockenen Köpfen, nur die lebhafte Ideenassoziation, die das Denken erschwert, oder die falsche Imagination als eine regellose Reproduktion sinnlicher Bilder bekannt. Jedes wahre, durch Einbildungskraft geschaffene Kunstwerk aber ist die Auflösung des gleichen Widerspruchs mit dem, der in den Ideen vereinigt vorgestellt ist. Wir haben zum ersten Mal gewissermaßen die Kunst, die ist von Einbildungskraft und sinnlicher Spekulation gekennzeichnet, die weiß, so könnte man ihn verstehen, von dem, was er für das Absolute hält, irgendwie mehr, wenn auch unbewusst, als die rein empirische Forschung. Es geht also um so etwas wie ein produktives Vermögen des Denken. Und hier taucht wieder der Bildungsbegriff auf, Seite 173. Das produktive Vermögen lässt sich, wo es ist, bilden, erhöhen und ins Unendliche durch sich selbst potenzieren. Es lässt sich im Gegenteil aber auch im Keim ersticken oder wenigstens in der Entwicklung hemmen. Wenn es daher eine Anweisung über das Studium der Philosophie geben kann, so muss diese mehr negative Art sein. Man kann den Sinn für Ideen nicht schaffen, wo er nicht ist. Man kann aber verhindern, dass er nicht erdrückt oder falsch geleitet werde. Das ist nun in mehrfacher Hinsicht interessant, wenn Sie sich mit Kant auseinandergesetzt haben, dann wissen Sie, dass er ja immer wieder versucht hat, die reine Vernunft zu disziplinieren. Also was ist der Anfang des Universums, was ist das Absolute, was ist Gott, woher kommt das Gute? Also Fragen, die wissenschaftlich nicht zu beantworten sind. Schelling scheint nun dazu zu ermutigen, solche Fragen gerade nicht auszutreiben, jedenfalls nicht schon bei jungen Menschen, die philosophieren. Wir könnten das heute entwicklungspsychologisch sogar auf Kinder beziehen, aber man soll gewissermaßen diese Fragen nach dem Spekulativen, nach dem Absoluten nicht unterdrücken. Deswegen ja eigentlich, und das ist nun doch wieder, wenn Sie so wollen, sympathisch, so einen spekulativ-philosophischen Sinn allen Menschen zuerkennt. Zitat 173. Der Trieb und die Begierde, das Wesen der Dinge zu erforschen, ist den Menschen allgemein so tief eingepflanzt, dass sie auch das Halbe, das Falsche mit Eifer ergreifen, wenn es nur den Schein und einige Hoffnung gibt, dass es sie zu dieser Erkenntnis führe. Anders begreift man nicht, wie bei einem im Ganzen recht ernstlichen Ernst die oberflächlichsten Versuche in der Philosophie Teilnahme erregen konnten, wenn sie nur in irgendeiner Richtung Gewissheit versprechen. Also, er ist der Meinung, dass es so eine ursprüngliche spekulative Fragerichtung in allen Menschen gibt. Und er versucht dann im Folgenden unterschiedliche Typen von Philosophie zu skizzieren. Mehr wissenschaftlich würde man sagen, mehr anderes, die diesem Weg nachgehen. In diesem Zusammenhang interessiert er sich dann auch für das, was er als Psychologie bezeichnet. Das liegt jetzt ganz zwingend in der Logik dieser Fragestellung, was ist das für ein Trieb? Darauf will ich jetzt also heute nicht näher eingehen. Ich habe nur versucht, und da muss ich heute leider etwas früher Schluss machen, Ihnen deutlich zu machen, was bei Schelling, der nicht so explizit bildungstheoretisch oder pädagogisch wie die anderen argumentiert, die Wurzel ist. Es ist also die Frage, wo kommt der Erkenntniswille her, wie drückt er sich aus, in welchem Verhältnis steht er zu dem, was er erfassen will, die Natur, und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang nun ausgerechnet Disziplinen oder Felder, wie die Religion, die ja nun gerade keine wissenschaftliche Erkenntnis ist, und die Kunst und die Kunstphilosophie, die ja auch keine wissenschaftliche Erkenntnis ist, aber nun doch, wie Schelling meint, mehr über das Wesen dessen, was diese Philosophen interessiert hat, nämlich das absolute Weiß. Er geht schon davon aus, dass es ein Entsprechungsverhältnis von Kunst und Philosophie auf der einen Seite, von Philosophie und Religion auf der anderen Seite und sogar, das ist das Kühnste, und deswegen ist er dann, also gerade Schelling als der spekulativste dieser Philosophen, später auch immer abgelehnt worden, was er sogar glaubt, also in der Naturwissenschaft entdecken zu können, spekulative Physik. Darauf will ich dann in den folgenden verbliebenen Vorlesungen eingehen, wo ich mich dann vor allem mit dem Bildungsprozess durch eine Philosophie der Kunst und auch der Geschichtsphilosophie befassen will. Das werden wir dann in 14 Tagen hören. Nächste Woche bin ich auf einer auswärtigen Konferenz und wir sehen uns dann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit in 14 Tagen wieder. Dankeschön.